Ihr Lieben, vor zwei Wochen haben wir mit einer Predigtreihe über König David begonnen. Wir haben gesehen, dass David einer der Helden der Bibel ist. Er hat den Riesen Goliath besiegt. Er war 40 Jahre lang König über Israel und ließ das Land in dieser Zeit aufblühen. Die Bibel widmet David insgesamt 66 Kapitel. Das sind mehr als jeder anderen Gestalt in der Heiligen Schrift, abgesehen von Jesus. Und der Sohn Gottes wird einmal Sohn Davids genannt werden. David dichtete viele berühmte Lieder, wie das vom guten Hirten. Aus seiner Feder stammen die größten Psalmen und er war ein grandioser Feldherr und Baumeister. Die berühmtesten Bauten in Jerusalem, der schönsten Stadt der Welt, gehen auf seine Pläne zurück. Seither geht eine große Faszination von der Person Davids aus. Michelangelo hat ihn sich so vorgestellt wie auf diesem Bild. Der perfekte Mann, wohlgeformt, durchtrainiert, makellos, Sixpack, kein Gramm Fett, nur Muskeln. Da kann man verstehen, dass Gott in Apostelgeschichte 13 sagt: Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, ein Mann nach meinem Herzen. Das ist doch logisch, wenn man so aussieht, oder? Natürlich sind Leute beliebt wie Robbie Williams, Justin Bieber oder George Clooney. Man hat es leichter im Leben, wenn man so aussieht wie Chris Hemsworth oder Captain America. Aber meint Gott das, wenn er von einem Mann nach seinem Herzen spricht? Oder hat Gott da vielleicht doch einen ganz anderen Maßstab, als Michelangelo und viele andere Menschen denken? Um diese Frage zu beantworten, schauen wir uns heute mal an, wie die Geschichte mit David tatsächlich anfing. Dazu gehen wir nicht auf das Schlachtfeld von Ela, wo Gott nach einem würdigen Gegner sucht. Wir begleiten einen alten Mann, der zu einem verschlafenen Nest in der Wüste von Juda unterwegs ist. Der Prophet Samuel reist nach Bethlehem, ein Ort im Nirgendwo, wie Templin in der Uckermark oder Kleinwülferode im Oberharz. Die Bauern auf den Feldern haben ihn schnell bemerkt. Und jeder, der ihn kennt, flüstert seinen Namen: Samuel. Gottes auserwählter Priester, der von Hanna geboren, von Eli ausgebildet und von Gott berufen worden war. Als die Söhne Elis ihr Amt verloren, war Samuel bereit, sich dieser Aufgabe zu stellen. Wann immer Israel geistliche Orientierung brauchte, war Samuel zur Stelle. Samuel salbte auch den ersten König, als Israel danach verlangte: Saul. Allein dieser Name lässt Samuel erschauern. Saul, ein Mann, wirklich ein Bild von einem Mann, stark wie ein Bär, aber leider dumm wie Stroh. Samuel schaut sich um, hoffentlich ist ihm da nicht mal laut was rausgerutscht, was er besser für sich behalten hätte, aber es hat niemand etwas gehört. Es sind gefährliche Zeiten in einem Land, wo der König dem Wahl verfallen ist. Das Herz Saul hat sich nämlich immer weiter verhärtet. Sein Blick hatte irgendwann etwas Wirres bekommen und ein böser Geist hatte ihn befallen. Er ist nicht mehr der König, der er früher einmal war. Samuel ist traurig darüber. Da spricht Gott zu ihm: Samuel, wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe ihn verstoßen. In meinen Augen ist er nicht mehr König von Israel. Nimm dein Horn, füll es mit Öl und mach dich auf den Weg nach Bethlehem. Dort such Isai auf, denn ich habe einen seiner Söhne zum neuen König auserwählt. Ein Prophet in Bethlehem. So etwas hat es noch nie gegeben. Später würde Ruth einmal dieses Fleckchen Erde ihr Zuhause nennen und irgendwann wird Jesus dort das Licht der Welt erblicken. Aber 1000 Jahre vorher, da war dieser Besuch von Samuel wirklich etwas Außergewöhnliches. Er ist gekommen, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Deswegen werden alle Dorfältesten und Isai mit seinen Söhnen eingeladen. Denn Gott hat gesagt: Samuel, lade auch Isai und seine Söhne ein. Ich sage dir dann, welchen von seinen Söhnen du zum König salben sollst. Was daraufhin folgt, ähnelt irgendwie so einer Hundeschau. Samuel inspiziert die Söhne einen nach dem anderen wie Rassehunde an der Leine. Mehr als einmal ist er drauf und dran, einem von ihnen die Preisplakette anzuheften, doch immer wieder wird er von Gott zurückgerufen. Die Kriterien stark, schön und schlau scheinen nicht zu greifen. Eliab, der Älteste, ist eigentlich der Top-Kandidat. Stellt euch vielleicht den Frauenschwarm des Dorfes vor, mit dichten Locken und einem markanten Kinn. Er trägt eng anliegende Hosen und wenn er lächelt, sieht man seine strahlend weißen, makellosen Zähne. Er ist groß und stattlich gebaut. Der ist es, denkt Samuel. Falsch, erwidert Gott. Gott flüstert ihm: Samuel, lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und stattlich ist. Er ist nicht der Erwählte. Es folgt Kandidat Nummer 2, Abinadab, der Bruder. Fast möchte man meinen, ein Fotomodell vor sich zu haben. Dem steht jeder Anzug hervorragend und diese makellosen Gesichtszüge und dieses tiefschwarze glänzende Haar. Ein König mit Stil wird er sicher werden. Abinadab scheint das gewisse Etwas zu haben, aber Gott legt keinen Wert auf Äußerlichkeiten. Samuel muss auch hier feststellen, auch ihn hat der Herr nicht erwählt. Samuel fragt nach Schima, dem dritten der Brüder. Vielleicht war er ein Studiosus, ein richtig schlaues Bürschchen, ein bisschen mehr Charisma könnte vielleicht nicht schaden, aber dafür hat er ja was auf dem Kasten. Stellt euch vor, er hätte gerade sein Studium an der Staatsakademie abgeschlossen. Er war der Beste seines Abiturjahrgangs. Samuel ist von ihm beeindruckt, Gott nicht. Er ruft den Propheten ins Gedächtnis: Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht ins Herz. Was mag Gott dazu bewogen haben, all diese großartigen Kandidaten zu verwerfen? Das ist eine Frage, die vielen unter den Nägeln brennt. Ich denke, viele von uns haben es auch satt, immer wieder von diesen oberflächlichen Bewertungskriterien unserer Gesellschaft beurteilt zu werden. Da geht es nur nach der Hautfarbe, nach der Größe unseres Hauses, nach dem Fabrikat unseres Autos, dem Etikett unserer Kleidung, dem Brustumfang, unseren Titeln, akademischen Graden oder nach der Anzahl unserer Pickel im Gesicht, wenn wir noch in der Schule sind. Wie oft sind wir um den Lohn unserer harten Arbeit betrogen worden? Wie oft war all die Mühe umsonst, weil uns diese Kriterien zu schaffen gemacht haben? Der Chef schaut mehr auf den Ausschnitt als auf die Leistung. Der Lehrer bevorzugt seine Lieblinge, anstatt echte Leistung zu honorieren. Die Eltern preisen ihr Lieblingskind in den höchsten Tönen, während die anderen das Nachsehen haben. Immer wieder dieser blöde Goliath der Bevorzugung. Hast du auch genug davon? Dann hör auf, wie gebannt auf diesen Goliath zu schauen. Wen interessiert es, was er denkt? Das Einzige, worauf es wirklich ankommt, ist Gott und wie er die Dinge sieht. Und da sagt die Bibel ganz klar: Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht in unser Herz. Die nächsten Kriterien, die uns im Text begegnen, lauten klein, unerfahren und naiv. 7 Söhne ziehen vorbei, einer schöner und stärker als der andere und alle fallen durch. Die Prozession ist zu Ende, Samuel zählt durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sag mal, Isai, hattest du nicht vielleicht doch noch einen Sohn irgendwo vergessen? Das ist die Frage, die auch Aschenputtels Mutter in Verlegenheit brachte. Isai reagiert ganz ähnlich. Der Jüngste, der fehlt noch. Der ist draußen auf den Feldern und hütet die Schafe. Das hebräische Wort für jüngster Sohn ist Hakaton. Damit wird nicht nur das Alter, sondern auch der Rang zum Ausdruck gebracht. Der Hakaton ist nicht einfach nur der Jüngste, er ist auch der Kleine, das Schlusslicht, der Unwichtige, der Übersehene. Schafe hüten war die Aufgabe, die für den Hakaton angemessen war, denn da konnte der Kleine keinen Schaden anrichten. Und außerdem war er da viel an der frischen Luft. Doch Gott stört die Tatsache, dass David der Kleinste war, nicht im geringsten. Isai hatte David Schafe anvertraut, Gott wollte ihm ein Königreich anvertrauen. Der Apostel Paulus spricht in seinem ersten Brief an die Korinther regelrecht von einem Prinzip Gottes, genau das zu erwählen, was in der Welt als töricht, schwach und unedel gilt. Paulus schreibt: Schaut euch doch selbst mal an. Wen hat Gott denn da berufen? Kaum einer von euch ist ein gebildeter oder mächtiger oder angesehener Mann. Gott hat sich vielmehr die Einfältigen und Machtlosen ausgesucht, um die Klugen und Mächtigen zu demütigen. Er hat sich die Geringen und Verachteten ausgesucht, die nichts gelten, denn er wollte die zu nichts machen, die vor den Menschen etwas sind. Davids eigener Name musste manchmal für ihn wie bitterer Hohn klingen. David bedeutet nämlich in unserer Sprache der Geliebte. Das war David aber nicht für seinen Vater, nicht für seine Brüder und auch nicht für seine Mutter. Von ihr wissen wir nicht einmal ihren Namen. Deswegen vermuten manche, dass David vielleicht sogar so etwas wie ein Ausrutscher war. Aber egal wie, für Gott ist David kein Ausrutscher, für Gott ist David der Geliebte. Und David war sich dieser Liebe schon sehr früh bewusst. Eines seiner ersten Abenteuer, noch lange bevor er Goliath fällte, war der Kampf gegen die Bitterkeit im eigenen Herzen. Abgeschoben von der eigenen Familie, vergessen vom eigenen Vater, was für eine Wunde musste das in seinem Inneren hervorrufen. Es wäre so einfach gewesen, bitter zu werden und mit einer schwarzen Wolke über dem Kopf bei den Schafen zu kauern. Das wäre nachvollziehbar gewesen. Aber es wäre auch das Ende seines Abenteuers gewesen, noch bevor es wirklich mit Gott begonnen hätte. Einen bitteren König gab es damals in Israel nämlich schon. Und einen zweiten von der Sorte Saul hätte Gott nicht gebrauchen können. David ließ es also zu, dass Gott ihn am offenen Herzen operierte und ihn mit seiner Liebe heilte. Im Psalm 27, Vers 10 dichtete David später: Mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. David verschloss sein Herz nicht gegen jedermann aus Angst, erneut Ablehnung zu erfahren. Er ließ es zu, dass Gott ihn liebte und sich um seine Seele und sein Herz kümmerte. Und ich glaube, eine der größten Tragödien im Königreich Gottes ist die Ansicht vieler Männer, dass sie niemanden brauchen, der sich um ihr Herz und ihre Seele kümmert. Der Grund, warum es viel zu wenig Könige wie David gibt, ist doch der, dass viele Männer meinen, Seelsorge sei nichts für sie, das wäre höchstens Frauensache. Sie sagen sich, ich brauche keine Hilfe, ich mache das mit mir selbst aus, ich schaffe das schon. Auf den ersten Blick klingt das sehr männlich, nach Wildnis, Testosteron und Clint Eastwood. Aber in Wahrheit ist es lediglich die Wahl des leichteren Wegs. Es ist ein kontrolliertes Abseilen aus der Verantwortung, sich um sich selbst zu kümmern. Denn Seelsorge bedeutet in Wahrheit doch, dass wir uns mit unserer eigenen Persönlichkeit, unserer Vergangenheit und unserer Kindheit auseinandersetzen. Und dabei werden wir merken, dass es Blut, Schweiß und Tränen kostet, den eigenen Wunden und Unzulänglichkeiten mal ins Auge zu gucken, auch die anerzogenen Lebenslügen und die blinden Flecken ins Auge zu nehmen. Diesen Kampf mit sich selbst aufzunehmen, ist Teil des Abenteuers, das Gott für uns vorgesehen hat. Darum kann ein Mann, der Gott nicht an seinen Herzen operieren lässt, kein König wie David werden. Gott will dein Herz beschneiden, sagt die Bibel. Er will es erneuern. Denn nicht der Muskel macht den Mann, sondern das Herz. Wenn du also nicht wie Saul einen König abgeben willst, der in seiner Bitterkeit Speere um sich schleudert, um Menschen zu verletzen, dann wirst du nicht darum herumkommen, dich einem ausgebildeten christlichen Seelsorger wirklich auszuliefern. Ich habe das getan, weil ich klären wollte, woher manche negativen Gefühle in meinem Leben kamen. Negative Gefühle auch gegenüber meinem Bruder und meinem Vater. Und ich habe bei der Familienaufstellung festgestellt, dass da einiges in meiner Kindheit im Argen lag. Da ging es um überhöhte Erwartungen an mich. Es ging um Konflikte, die nicht aufgearbeitet waren. Eine Therapeutin half mir, diese Dinge zu verstehen und anzunehmen Und so konnten sie heilen und ich ein Stück reifer werden. Ich habe ein kleines Stück zumindest angefangen, die Lerneffekte aus meinen Niederlagen und aus meinen Schwächen mitzunehmen. Die meisten Menschen tun das nie. Wenn sie versagen, schämen sie sich und gestehen sich ihre Niederlage nicht ein. Sie verstecken sie vor anderen Menschen und vor Gott. Deshalb trauten sich schon Adam und Eva auf den ersten Seiten der Bibel nicht mehr, zu Gott zu kommen. David macht genau das Gegenteil. In seinem Leben stellen wir fest, er rennt immer wieder zu Gott. Er wirft sich mit all seinen Fehlern in Gottes Arme. Und wenn die Fehler noch so schwerwiegend waren, er rennt wieder zum Herrn. Er stürmt mit den Dingen, die er an sich hasst, in Gottes Gegenwart. Er bittet Gott, ihm zu helfen und sein Herz zu verändern. So will David die Ehe nicht noch einmal brechen. Er will nicht mehr lügen und er weiß, dass er es nur mit Gottes Hilfe schaffen wird. Darum drittens, an Verletzungen gereift und versöhnt. Wenn wir mal länger darüber nachdenken, müssen wir doch feststellen, weglaufen vor Gott ist völlig sinnlos. Wo auch immer wir hinlaufen, ist Gott doch schon längst da. Dinge vor Gott geheim zu halten, ist total sinnlos. Er weiß doch schon alles. Darum lern von David und renn wie er zu deinem Gott zurück. Komm zu Jesus mit deinen Niederlagen und dann lass dir zeigen, was du daraus lernen kannst. Ja, das Wundervolle an der Geschichte von David in der Bibel ist, dass wir nicht nur eine äußerst spannende Handlung erleben. Dank dem Buch der Psalmen liegt uns auch Lyrik vor, in der David seine Gedanken und auch das Schreien seines Herzens freien Lauf lässt. Ehrlich und unverblümt erleben wir diesen großen Helden in seinen tiefsten Momenten. Im Psalm 13, Vers 3 fragt er zum Beispiel Gott, wie lange soll ich noch in meiner Seele sorgen und mich in meinem Herzen täglich ängsten? Wie lange noch? Und David schrieb sogar einige Rachepsalmen. Er wünschte seinen Feinden die Pest an den Hals. Manche Leute fragen sich, was diese Psalmen in der Bibel sollen. Das ist doch völlig unchristlich, was da steht. Das kann man doch nicht sagen. Aber es ist doch menschlich. Und bevor du deinen Hass in dich hineinfrisst oder an anderen auslässt, schütte dein Herz lieber vor deinem Gott aus. Er versteht das. Er will das. Ja, David war nicht nur klein, unerfahren und naiv, wie seine Familie meinte. Er ließ Gott früh an seinem Herzen arbeiten und das war großartig und klug und weise und es ließ ihn reifen. So konnte David seinem Vater vergeben, dass er ihn jahrelang für unbedeutend gehalten hatte. David nahm ihn und seine Brüder später bei sich auf, noch lange aber bevor er seinen Palast in Jerusalem errichtete. Die Familie wohnte zusammen in den Höhlen von Adullam. David beschützte seine Familie, weil er versöhnt mit seiner Vergangenheit lebte. Viele Männer tun das leider nie. Die Verletzungen ihrer Kindheit verfolgen sie ein Leben lang und berauben sie zeitlebens ihrer Königlichkeit. Ich denke an einen Mann, der als Junge von seinen Eltern ungerecht behandelt wurde. Er hatte es gut gemeint, aber seine Eltern haben das nicht verstanden. Ein Donnerwetter brach über ihn herein. Diese Ungerechtigkeit verletzte ihn tief. Nie hat er seinen Eltern diesen Fehler verziehen. Als Junge nicht und als Erwachsener auch nicht. Und deswegen läuft er seit jenem unheilvollen Tag als beleidigte Leberwurst durchs Leben. Und ein anderer Junge fällt mir ein, wie David war er der Kleine und die anderen in der Klasse erklärten ihn zum Opfer. Im Sportunterricht spielten sie ihm gegenüber ihre körperliche Überlegenheit aus. Und auf dem Pausenhof quälten sie ihn. Irgendwann ballte er seine Faust verborgen in seiner Hosentasche und sagte, euch werde ich's zeigen. All seine Energie hat er darauf gewandt, die anderen zu übertreffen. Er arbeitete und lernte wie besessen. Und schließlich wurde er irgendwann Geschäftsführer einer großen Firma und niemand lachte mehr über ihn. Doch in alledem fand er keinen Frieden. Denn in seiner Hosentasche verborgen ballt er immer noch seine Faust. Er ist jetzt an der Spitze, aber es ist eine ganz einsame Spitze. David erleben wir ganz anders. Weil er versöhnt mit seiner eigenen Vergangenheit lebte, war er in hohem Maß attraktiv für andere Menschen. Er zog vor allem die an, die selbst nichts mehr brauchten als jemanden, der sich um ihr Herz und ihre Seele kümmerte. In 1. Samuel 22 lesen wir, Männer, die mit Schuld und Bitterkeit zu kämpfen hatten, strömten in Davids Höhle wie die Motten ins Licht, etwa 400 Männer, und David wurde ihr Anführer. Was wohl aus Saul geworden wäre, wenn er sich mit all seiner inneren Not doch auch einem vertrauenswürdigen geistlichen Begleiter anvertraut hätte. Und noch ein letzter Gedanke, der einen Mann nach dem Herzen Gottes ausmacht. David war sehnsüchtig nach Gott. Als Hirtenjunge fällte David die wohl wichtigste Entscheidung seines Lebens. Er gab sich der Leere in seinem Herzen nicht geschlagen. Die Tatsache, dass seine Eltern ihn nicht beachteten, vermochte ihn nicht aus der Bahn zu werfen. Stattdessen ging er mit seinem Mangel zu Gott, liebte ihn und ließ sich von seinem Gott lieben. David richtete sein ganzes Herz auf Gott aus. Und so etwas findet im Himmel Beachtung. Um es mit den Worten des Sehers Hanani zu sagen, des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ich wiederhole das nochmal aus 2. Chronik 16, Vers 9. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und als die Augen Gottes die Erde so durchlaufen, um jemanden zu finden, der sein Herz ungeteilt auf ihn gerichtet hält, da bleiben sie bei einer einsamen Schafweide nahe Bethlehem hängen, bei David. Und Gott rief, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. So fasst der Apostel Paulus die Freude Gottes darüber, David entdeckt zu haben, zusammen. Und genau aus dem Grund sagt Gott zu Samuel, auf, salbe ihn, denn er ist es. Diese Worte gelten auch dir. Du bist nicht nur der Kleine, ein Hackathon der Gesellschaft, ein Außenseiter, der nirgends hineinpasst. Du bist von Gott erwählt. Gott sah damals keinen kleinen Hirten in Bethlehem. Er sah einen mutigen Teenager, der ihm inmitten seiner Bedeutungslosigkeit treu diente. Und so rief Gott ihn mit der Stimme seines Bruders, David, komm ins Dorf, da ist jemand, der dich sehen will. Gott sah etwas, was niemand vorher wahrnahm, ein Herz, das ihn suchte. Inmitten seiner Stärken und Schwächen sehnte David sich nach Gott wie die Lerche nach dem ersten Morgenlicht. Ja, dann, wenn es uns schlecht geht, dann wenden auch wir uns oft an unseren Gott. Egal wie gläubig wir uns im Moment empfinden, wenn es schlecht läuft, dann fangen wir an zu beten und den Herrn zu suchen. So ging es auch David, nachdem er die Ehe gebrochen hatte. Er bereute es und fing an zu beten und zu fasten. Aber ich frage mich, was ist an den Tagen, an denen es uns gut geht? David hatte auch Sehnsucht nach Gott, wenn er erfolgreich war. Das zeigt sich unter anderem daran, wie David die Bundeslade nach Jerusalem holte. Über der Bundeslade thronte Gott damals in Israel. Und David wollte sie gern in seiner Nähe haben. Die Bundeslade stand vor der Eroberung Jerusalems in einer weit entfernten Stadt. Doch David scheute keine Mühen, um sie zu holen. Er bildete Teams, ein Trägerteam, ein Musikteam, ein Tanzteam und noch viele andere mehr. Und David zollte der Bundeslade Respekt. Er ging immer nur 6 Schritte mit ihr, dann folgte eine Zeit der Anbetung. Es wurde gesungen und Gott ein Dankopfer gebracht. Alle 6 Schritte bat David Gott, sein Herz neu auf ihn auszurichten. Alle 6 Schritte bat er um Reinigung von seinen Sünden. Alle 6 Schritte bat David um Heiligung, um Gott noch treuer zu dienen. Er war sehnsüchtig nach Gott. So wurde David schließlich von Begeisterung ergriffen und tanzte für den Herrn. Unter Jubelgeschrei brachte er die Bundeslade nach Jerusalem zurück. Darüber hinaus zeigt sich Davids Sehnsucht nach Gott in seiner All-in-Mentalität. Er gab alles für den Herrn. Sein zentraler Wunsch war es, Gottes Willen zu tun, koste es, was es wolle. Stell dir mal vor, du hättest bei Gott einen Wunsch frei. Was wäre das? Stell dir vor, Gott würde dir sagen, dass er ein Gebet von dir auf jeden Fall erhören würde. Was würdest du dir wünschen? Das wäre gut, oder? Ich will dir sagen, wie David darauf reagierte. Er betete im Psalm 27, Vers 4, um eines habe ich den Herrn gebeten. Das ist alles, was ich will. Solange ich lebe, möchte ich im Hause des Herrn bleiben. Dort will ich erfahren, wie gut der Herr es mit mir meint, still nachdenken im heiligen Zelt. Merkst du, Davids größter Wunsch war es, Gott immer besser kennenzulernen. Er wollte sein Wesen verstehen. Und obwohl David immer wieder versagte, obwohl er sich in Kompromisse verstrickte und Fehler machte, blieb das sein größter Wunsch. Und David bewies diesen Herzenswunsch schließlich, als er sein gesamtes Vermögen in den Bau des Tempels investierte. Er nahm alles, was er besaß, und kaufte davon das Material, um Gott ein Haus zu bauen. Ein Tempel, in dem Menschen Gott besser kennenlernen konnten. Es war ihm eine Freude. Ja, ich glaube, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er sehnsüchtig nach Gott war. Weil er Gott immer auf den Fersen blieb. Und darum geht es im Grunde bis heute. Gott will nichts mehr als diese Sehnsucht und diese Liebe bei uns wecken. Andere schauen nach dem Brustumfang oder nach der Dicke des Portemonnaies, aber Gott nicht. Er schaut auf unsere Herzen. Und wann immer Gott ein Herz findet, das sich nach ihm sehnt, freut er sich. Er nimmt uns dann in unser Leben wirklich an. Er kommt in unser Leben hinein und er baut mit uns an seinem Reich. Er fragt nicht nach unserer Vergangenheit. Er sucht keine Perfektion, weder äußerlich noch innerlich. Er will nur die Begeisterung für ihn und seine Ziele sehen. Wenn Gott also David darstellen sollte, dann würde er ihn wahrscheinlich nicht so schön wie Michelangelo aus Stein hauen. Gott würde David mit einem großen Herzen malen. So hat Gott Geschichte geschrieben mit David, obwohl sein Vater ihn vergaß. Gott blieb Jakob treu, obwohl er seinen Vater und Bruder betrogen hat. Gott gebrauchte einen Abraham, obwohl er die ein oder andere Notlüge benutzte. Jesus verwarf einen Petrus nicht, obwohl er ihn dreimal verleugnete. Und er schrieb sogar mit Paulus Geschichte, obwohl er einst völlig auf Abwägen war. Und auch heute noch durchlaufen die Augen des Herrn die Erde. Sie suchen nach Herzen, die ungeteilt auf ihn gerichtet sind, wie viele wird er wohl finden? Wird er in deinem Herzen die Sehnsucht und Begeisterung nach Gott finden, die er bei David fand? David dichtete, durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz, prüf meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Darum lauf bitte nicht mehr vor Gott weg. Renn wie David in seine Arme und werde ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes. Amen.